ihr Lieben. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich bitte dich jetzt für die Kids oben im Kindergottesdienst, segne du ihre Zeit. Für die Mitarbeiter, die sich vorbereitet haben, die sich Zeit nehmen für die Kids. Und ich bitte dich, dass du uns auch jetzt hier unten segnest im Gottesdienst, wenn wir auf die Predigt hören. Bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest und unser Herz öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir sind am letzten Sonntag unserer Predigtserie über den Epheserbrief. Wir haben in den letzten Wochen einiges uns angeschaut, was wir im Epheserbrief finden können, was Paulus uns geschrieben hat, was Paulus der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Es wurde ganz theoretisch, wir haben die Grundlagen angeschaut, was es überhaupt bedeutet, dass wir von Jesus geliebt werden, was Gnade bedeutet. Und dann haben wir ganz praktisch geschaut ins Leben hinein, was das dann für uns bedeutet, dass wir verändert werden durchs Evangelium. Was bedeutet das für uns persönlich, für unseren Alltag, für unser Umfeld, für unsere Familien, für unsere Gemeinde? Und heute Morgen sind wir am Ende des Epheserbriefes. Paulus schreibt einen Abschluss. Das macht Paulus in vielen Briefen. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Am Ende eines Briefes, eine Gemeinde, schreibt Paulus einen Abschluss. Und das ist immer eine ganz wichtige Funktion, dieser Abschluss. Paulus möchte Dinge nochmal unterstreichen. Er möchte nochmal sagen, das ist mir ganz wichtig, das sage ich euch jetzt am Schluss, dass ihr es nicht vergesst. Oft sind es auch Mahnungen, dass Paulus die Gemeinde, die Leser ermahnt für Dinge, zu Dingen. Und der Abschluss des Epheserbriefs, das ist so eine Art Zusammenfassung. Paulus fasst das zusammen, was wir uns im Detail in den letzten Kapiteln angeschaut haben. Bringt er jetzt noch auf den Punkt. Und diesen Abschluss, dieser Abschlusstext aus dem Epheserbrief, den möchte ich euch vorlesen. Das ist unser Predigttext. Das ist aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Und ihr habt die Möglichkeit, den Text hier vorne mitzuverfolgen. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wie geht's dir, wenn du den Text hörst, wenn du das gerade mitverfolgt hast, gelesen hast? Wie geht's dir? Was denkst du dabei? Ich sage euch, wie es mir ging, als ich den Text vorbereitet habe. Ich gedacht, irgendwie passt das nicht so richtig. Es passt irgendwie nicht so richtig den Sonntagmorgen, ja? So ein Text. Ich finde, dieser Text, der wird ziemlich ungemütlich. Es geht um Kampf. Irgendwie passt das nicht am Sonntagmorgen. Kampf, Krieg, damit haben wir zu tun, wenn wir, ja, eigentlich gar nichts zu tun, oder? Zumindest meine Generation nicht mehr. Davon lesen wir doch nur noch in der Zeitung, sehen was in den Nachrichten, haben vielleicht mit Menschen zu tun, die aus Kriegsgebieten geflohen sind. Aber wir haben doch gar nichts mehr zu tun mit Kampf. Und an dieser Stelle, wenn wir hier Paulus verfolgen. Wenn wir das lesen, was Paulus hier schreibt, dann können wir entdecken, dass das Kampf etwas mit unserem Leben zu tun hat. Die Bibel und Paulus zeigt uns an dieser Stelle auf, dass Kampf etwas mit dem Leben eines Christen zu tun hat. Das Leben als Christ hat mit Angriffen zu tun. Und als Veränderter zu leben bedeutet es, zu kämpfen. Als Veränderter zu leben bedeutet, zu kämpfen. Mit dem Ziel, standhaft zu bleiben. Und was es genau für uns bedeutet, für dich bedeutet, wenn du mit Jesus unterwegs bist, das zeigt uns Paulus hier in diesem Abschluss auf. Dieser Abschluss, der so ungemütlich ist. Paulus hätte ja anders enden können mit dem Brief. Viel Grüße nach Ephesus, schönes Wetter wünsche ich euch, bis bald. Aber Paulus macht es anders. Er wird ungemütlich am Ende. Er hat es im Blick, dass unser Leben als Christ etwas mit Kampf zu tun hat. Und so beschreibt uns Paulus in diesem ersten Teil unseres Textes diesen Kampf. Er beschreibt uns näher, was es bedeutet, zu kämpfen. Und wenn wir reinschauen in den ersten Vers, in Vers 10, dann schreibt Paulus uns hier: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich finde, das, was Paulus in diesem ersten Satz schreibt, ist entscheidend dafür, dass wir den ganzen Text richtig verstehen. Paulus legt uns hier die Grundlage, indem er das so schreibt. Das ist eine Aufforderung. Seid stark. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da steht nicht, seid aus euch selbst stark, schöpft aus eurer Kraft heraus, sondern da steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus sagt uns hier eine wichtige Sache ganz am Anfang. Um den Kampf zu bestehen, von dem Paulus dann weiter sprechen wird, um als Christ Rückgrat zu zeigen und Mut zu haben, da braucht es eine Quelle. Und die Quelle finde ich nicht in mir, sondern die finde ich nur in Gott, in seiner Macht und in seiner Stärke. Das ist die Grundlage. Das ist der Blickwinkel, den uns Paulus hier öffnet. Sucht die Kraft und die Stärke bei Christus. Setzt alles auf Christus. Und dann zeigt uns Paulus hier noch eine zweite Sache auf mit diesem kurzen Satz, der so wichtig ist. Er zeigt uns ein Geheimnis. Er zeigt uns unser persönliches Geheimnis. Paulus zeigt uns auf, dass wir schon auf der Siegerseite stehen. Er zeigt uns auf, dass wir in einen Kampf gehen und wir wissen schon, auf welcher Seite wir stehen. Indem er sagt, seid stark in ihm Christus, der schon gesiegt hat. Das finden wir in der Bibel wieder, diesen Gedanken. Und schöpft die Kraft aus ihm, der schon gewonnen hat. Das ist unser Geheimnis. Er hat schon gesiegt. Und das ist dann diese entscheidende Perspektive, mit der uns Paulus dann weiterführt in diesem Text. Indem er uns dann diesen Kampf aufzeigt und die Waffenrüstung dann aufmalt, mit dem wir ausgestattet werden. Aber die Grundlage ist, seid stark in ihm. Schöpft eure Kraft aus ihm. Das ist die Grundlage. Und so ist es auch Gott, der uns dann ausrüstet. Das zeigt uns Paulus dann gleich auf. Er rüstet uns aus mit dem, was wir brauchen. Er sagt uns, ihr müsst nicht selbst mit dem auftreten, was ihr habt, was wir haben, sondern er sagt uns, wir werden ausgerüstet, zugerüstet. Wir bekommen alles das, was wir brauchen. Gott gibt alles, was wir brauchen, um standhaft zu bleiben. Bestand zu haben, auch wenn Gegenwind kommt, wenn es schwierig wird in unserem Leben. Das ist für mich eine Herausforderung. Mich fordert dieser Vers heraus. Seid stark in dem Herrn und in Macht seiner Stärke. In meinem Alltag merke ich oft, dass ich woanders meine Kraft rausschöpfe, aus mir selbst, aus dem, was ich kann, meine Begabung, meine Fähigkeiten. Vielleicht kennt ihr den Gedanken, den ich gerade gehe, den ich in meinem Leben erlebe. Vielleicht kennt ihr den auch aus eurem Leben. Ich glaube, dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt. Das weiß Paulus. Deswegen schreibt er uns das auch hier. Deswegen schreibt er das der Gemeinde in Ephesus. Aber was passiert denn, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht aus seiner Kraft, aus seiner Stärke leben und daraus schöpfen in unserem Alltag? Was passiert dann? Dann werden Worte wichtig für uns wie Vorsätze, gute Vorsätze. Dann werden Worte wie Disziplin wichtig für uns. Aber wie gut ist unsere Disziplin? Wie gut sind unsere Vorsätze? Wie gut ist unsere eigene Kraft? Ich finde, man sieht das so gut an einem ganz banalen Beispiel. Anfang des Jahres, Menschen haben Vorsätze, nehmen sich etwas vor. Und es gibt so ein Phänomen, dass am Anfang des Jahres Fitnessstudios ganz voll sind. Dass die Mitgliedszahlen im Januar ansteigen in Fitnessstudios. Aber dann gibt es noch ein zweites Phänomen. Und das ist das Phänomen, dass je mehr Wochen das Jahr bekommt, desto leerer werden diese Studios wieder. Das ist ein banales Beispiel, aber es zeigt uns, wie weit unsere Disziplin geht und wie schwierig es mit unserer Disziplin und mit unserer Kraft ist. Und dieses banale Beispiel führt uns aber noch in ganz andere Bereiche unseres Lebens, wo das vielleicht genauso aussieht. Mit der eigenen Kraft, mit den eigenen Vorhaben. Und genau das hat Paulus im Blick. Er kennt den Menschen, er kennt sich selbst und er weiß, dass wir eine Kraftquelle brauchen und das ist Christus. Und das ist der erste Satz, den er schreibt, bevor er über das Kämpfen spricht, ist, dass er die Frage beantwortet, woher wir unsere Kraft holen sollen. Und dann geht Paulus weiter. In den nächsten Versen, Vers 11 und 12, können wir viel darüber entdecken, wer eigentlich unser Gegner ist. Paulus beantwortet uns die Frage, wer unser Gegner ist in diesen Versen. Wer unser Gegner ist. Aber indem er diese Frage beantwortet, stellt er uns gleichzeitig auch eine versteckte Frage. Nämlich die Frage, an welcher Front kämpfst du? An welchen Fronten kämpfen wir eigentlich? Gegen wen kämpfen wir? Ich glaube, dass wir oft gegen die falschen Gegner kämpfen. Dass wir vielleicht oft gegeneinander kämpfen. Wir kämpfen gegeneinander, auch in Gemeinde. Aber das Problem ist, dass wir an der falschen Front kämpfen. Dass wir den falschen Gegner im Blick haben, der nämlich gar kein Gegner ist. Und das große Problem an dieser Stelle ist, dass sich einer dabei kaputt lacht. Und es ist der Teufel. Der freut sich nämlich, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. Dass wir an der falschen Front kämpfen und den wirklichen Gegner aus den Augen verlieren. Wo kämpfen wir? An welcher Front kämpfst du? Und auch das kennt Paulus, vielleicht aus der Gemeinde in Ephesus, dass sie oft an falschen Fronten unterwegs sind. Deswegen schreibt er das ihnen das so genau auf. Vers 12 unterstreicht er es dann. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, den bösen Geistern unter den Himmeln. Paulus zeigt uns auf, den Gegner. Er schärft uns den Sinn dafür durch diesen Vers. Vielleicht findest du diesen Vers komisch. Ja, er fordert heraus. Weil Paulus etwas im Blick hat, was in uns, in unserem Leben Rätsel aufschlagen lässt. Paulus will an dieser Stelle, glaube ich, die Welt nicht dämonisieren. Er will auch nicht sagen, dass wir hinter jedem Busch und Strauch irgendwas vermuten müssen. Er will auch nicht, dass wir Christen in Angst leben. Aber Paulus ist realistisch. Er zeigt uns auf, dass es dort in unserem Leben als Christ eben auch auf anderen Ebenen unterwegs sind, wir unterwegs sind. Dass es Angriffe gibt, die geistliche Angriffe sind. Mächte, die Leben zerstören wollen. Die uns die Kraft zum Leben rauben wollen. Mächte, die unser Christsein niederringen wollen. Paulus zeigt auf, dass wir Christen in solchen Perspektiven auch leben. Ohne uns davor Angst zu machen, ohne uns irgendwie, ja, dass wir das uns irgendwie hinter jedem Busch eben vorstellen. Aber er macht uns die Augen dafür auf. Es gibt da etwas, was für uns vielleicht rätselhaft ist, was wir nicht richtig erklären können. Aber ja, es ist da. Und dann stellt sich die Frage, nachdem wir, oder Paulus uns diese Frage klärt, gegen wen kämpfen wir eigentlich? Stellt sich die Frage, warum muss eigentlich gekämpft werden? Warum muss gekämpft werden? Das macht Paulus uns nicht so deutlich in diesem Text, aber wenn wir den Kreis ein bisschen erweitern und ins Neue Testament schauen, dann können wir ein paar Texte entdecken und drei davon habe ich euch mal rausgesucht, die das ein bisschen aufzeigen und die Frage nach dem Warum beantworten. Galater 5, Vers 1, da können wir lesen, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Oder Johannes 8, Vers 36, wenn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Diese Verse zeigen uns etwas auf. Sie zeigen uns auf, dass bevor wir zu Jesus gehört haben, dass wir zu jemand anders gehört haben. Ob dir das bewusst ist oder nicht, es ist Fakt. Du hast woanders hingehört. Und diese drei Verse zeigen auf den Weg von der Gefangenschaft in die Freiheit. Das ist der Weg, den ein Mensch geht, wenn er zu Jesus findet. In die Freiheit. Und so wird uns diese Frage nach dem Warum ein bisschen deutlicher. In diesem Kampf geht es um verlorene Besitzansprüche. Da hat jemand Besitzansprüche auf dein Leben verloren. Und der Teufel tut alles daran, diese Grenzen wieder zu weiten, dich in die Gewalt zu bekommen. Dir alte Denkstrukturen unterzujubeln. Die alte Wertmaßstäbe wieder schmackhaft zu machen. Darum geht der Kampf. Es geht um die verlorenen Besitzansprüche. Der Blick nach dem Warum, der führt Paulus noch einen Schritt weiter. Er zeigt uns das Ziel auf. Was ist das Ziel dieses Kampfes? Ich finde dieses Ziel, das macht Paulus in drei Stichworten in diesem ersten Abschnitt uns deutlich. Paulus schreibt vom Bestehen. Er benutzt dieses Wort Bestehen. Er benutzt das Wort Widerstehen und er benutzt diesen Gedanken, das Feld behalten. Das ist das Ziel des Kampfes. Zu bestehen, zu widerstehen und das Feld zu behalten. Zusammengefasst könnten wir diese drei Wörter auch sagen, es geht eben darum, standhaft zu bleiben. Was meint Paulus, wenn er davon spricht, zu bestehen oder zu widerstehen? Was meint Paulus, wenn er diese zwei Worte benutzt hier in diesem Text? Es geht darum, dass wir Standpunkte brauchen. Hast du einen Standpunkt? Es geht um die Frage, wo stehst du? Wo stehen wir? welcher Stelle gibt es Punkte, wo du deinen Glauben bekennen musst oder solltest? Wo gibt es Punkte, wo du bestehen musst? Wo es gefragt ist, dass dein Wert, deine Einstellung anders ist? Es geht darum, zu widerstehen. Was hilft uns beim Bestehen und Widerstehen? Auch diese Frage steht hier im Raum. Was kann uns helfen in unserem Alltag? Ich glaube, Gebet und Gemeinschaft sind da eine große Größe, die uns helfen zu bestehen und zu widerstehen. Denn, und das zeigt uns ja Paulus auch auf, wir kämpfen nicht alleine. Wir sind nicht allein unterwegs. Deswegen gibt es ja Gemeinde, Gemeinschaft, in der wir zusammenkommen. Dann spricht Paulus auch vom Feld behalten. Ich denke, Paulus hat es im Blick, dass es darum geht, dass wir Dinge in unserem Leben behalten. Dass wir gewonnenen Einfluss behalten. Dass du Dinge nicht wieder hergibst. Dass du Gewohnheiten, die du abgegeben hast, vielleicht weglässt oder nicht wieder zu dir nimmst. Es geht um Achtsamkeit, um Wachsamkeit in deinem Leben. Paulus erklärt uns hier diesen Kampf. Ich finde, er spielt mit offenen Karten. Er macht uns deutlich, was es bedeutet, zu kämpfen. Er klärt die Frage nach dem Wer, nach dem Warum und auch nach dem Ziel. Wo ist deine Front? Warum wird überhaupt gekämpft? Die verlorenen Besitzansprüche und die Ziele. Bestehen, widerstehen und das Feld behalten. Aber dann geht Paulus ja noch einen Schritt weiter und das ist der zweite große Teil unseres Predigttextes. Paulus spricht von dieser Waffenrüstung. Ich weiß nicht, an die Männer, wer von euch bei der Bundeswehr war. Ich weiß nicht, ein paar vielleicht. Ich war es nicht, ich wurde ausgemustert, war ich auch gar nicht so unglücklich drüber, dass ich ausgemustert wurde. Kurz danach wurde die Wehrpflicht auch überhaupt eingestellt. Von daher war es dann gar nicht mehr so schlimm, auch für die, die nach mir kamen. Aber ich muss euch sagen, ich habe nicht so einen Zugang zu militärischen Sachen. Ich war nicht bei der Bundeswehr, ich bin das nicht gewohnt, dieses Bild. Dann habe ich überlegt in der Vorbereitung, was ist denn mein Zugang eigentlich zu diesem Text? Und ich habe einen Zugang gefunden und das ist der hier. Vielleicht ein bisschen einfacher Zugang, aber ich denke, ihr habt alle das gelesen, Asterix und Obelix. Ja? Es war mein Zugang zu diesem Text, es war mein Bild, was mir aufkam. Asterix und Obelix, hier zwei Legionäre, die im Comic immer schlecht aussehen. Aber wenn wir diesen Text von Paulus lesen und wenn wir uns diesen Kontext vorstellen, in dem Paulus diesen Brief schreibt an die Epheser, dann ist das, was wir hier sehen, gar nicht so weit entfernt. Paulus sitzt, als er diesen Brief schreibt, in Gefangenschaft. Und er sitzt dort in seiner Zelle, so stelle ich mir das zumindest vor, und vielleicht hat er dann so einen Legionär im Blick, als er diesen Brief schreibt. Als er diesen Brief schreibt an die Gemeinde dort. Vielleicht hat er genau so einen römischen Soldaten im Blick. Diesen römischen Wachsoldaten, der auf seine Zelle aufpasst oder auf ihn aufpasst. Im Blick hat er diesen Mann, der eben alles trug, was Paulus jetzt in diesem Brief auch beschreibt. Das, was Paulus hier beschreibt, diese Bestandteile, die wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen, die gehören eben zur Grundausstattung eines römischen Legionärs. Das alles gehörte zur Grundausstattung. Weniger hatten die Soldaten nicht. Es ist interessant, Paulus spricht hier von Waffenrüstung, aber es sind vor allem Verteidigungswaffen. Nur eine Waffe ist eine wirkliche Angriffswaffe und das ist das Schwert, von dem Paulus am Schluss uns schreibt. Und deutlich wird, wenn wir diesen Text lesen, dass es Paulus eigentlich gar nicht um die Waffe selbst geht, um diese Rüstung, sondern das, was er damit verbindet. Das, was er damit deutlich macht. Ein Bild, was der Gemeinde dort in Ephesus sehr bekannt war. Jeder kannte einen römischen Soldaten. Für uns vielleicht weiter weg und deswegen Asterix und Obelix. Und so beginnt Paulus uns, einen ersten Teil der Rüstung zu beschreiben. Der Gürtel. Umgürtet die Lenden mit Wahrheit. Verbinde den Gürtel mit dem Begriff Wahrheit. Das ist ganz spannend. Wozu braucht ein Soldat einen Gürtel? Der Gürtel, er hat die Rüstung befestigt. Der Gürtel war die Grundlage für den Soldaten, dass er sich frei bewegen kann. Dass er sich gut bewegen kann, dass seine Füße freien Lauf haben. Das Obergewand, was römische Soldaten anhatte, wurde quasi aufgerafft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es heutzutage auch so, dass der Gürtel eine wichtige Grundlage für mein Leben ist. Wenn ich eine Hose trage, ist ein Gürtel ganz wichtig für mich. Gürtel führt dazu, dass ich mich bewegen kann, dass ich frei sein kann, dass ich nicht die ganze Zeit an meine Hose denken muss, sondern dass die Hose sitzt und ich beweglich bin. Der Gürtel der Wahrheit. Aber was bedeutet dann Wahrheit, wenn Paulus hier von Wahrheit schreibt? Die Wahrheit. Die Wahrheit wird für unser Leben zu einer Grundlage, damit wir geistlich beweglich sind. Dass wir reagieren können. Während die Lüge uns fesselt und uns bindet, befreit die Wahrheit, macht die Wahrheit frei. Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit macht frei. Sie macht dich beweglich, weil du Selbstbetrug ablegst. Weil du nicht mehr so tun musst, als ob. Du kannst ehrlich sein. Du musst nichts mehr vertuschen, nichts mehr verbergen, sondern du kannst frei sein, weil die Wahrheit dich frei macht. Paulus geht weiter, er spricht vom Brustpanzer, den er mit Gerechtigkeit verbindet. Gerechtigkeit meint im Sinn von Paulus die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Christus, der uns gerecht gemacht hat. Du musst dich nicht mehr selbst verteidigen. Du musst dich nicht mehr rausreden, wie viele Menschen gibt es, die sich immer selbst entschuldigen müssen. Nein, Christus hat dich gerecht gemacht. Du musst dich nicht mehr entschuldigen. Den Panzer, den du anziehst, der schützt dich eben vor diesen Selbstgerechtigkeit. In dir wohnt eine neue Gerechtigkeit. Nicht aus dir selbst, sondern von außen. Christus macht dich gerecht. Und weil er dich gerecht gemacht hat, führt es noch zu einer zweiten Sache. Du kannst mit anderen gerecht umgehen. Die Gerechtigkeit, die in dir lebt, macht dich anderen gegenüber gerecht. Und du wirst gerecht anderen gegenüber. Und dann spricht Paulus von den Schuhen. Auch eine grundlegende Sache, die römische Soldaten anhatten, diesen Schuh, die Füße, die beschuht sind, das Evangelium des Friedens hinauszutragen. Das Bild ist ein wunderbares Bild, weil es zum einen zeigt, wir sollen eben nicht barfuß unterwegs sein oder mit Hauschen, sondern wir sollen mit dem Bewusstsein leben, dass wir unterwegs sein sollen, dass wir rausgehen sollen. Aber es ist noch eine zweite Perspektive in diesem Bild. Wir sollen nicht nur rausgehen, das Evangelium verkünden, sondern Frieden verkünden. Das hängt damit zusammen. Und es zeigt uns immer auf, wir sind aktiv. Und es zeigt uns auch auf, wo wir unterwegs sind. Denn wir haben den Sieg schon. Wir können den Frieden verkündigen, der durch diesen Sieg von Christus entstanden ist. Wir leben im Sieg. Und so können wir das Evangelium verkünden, aktiv hinausgehen. Paulus spricht von diesem Schild. Schild verbindet er mit dem Glauben. Und in diesem Bild sehen wir sehr schön, was Paulus für ein Schild im Blick hatte, als er davon geschrieben hat. Er meinte dieses Langschild, das so typisch war für römische Legionäre, die den ganzen Körper geschützt haben vor den brennenden Pfeilen. Unser Glaube soll uns schützen. Unser Glaube schützt uns vor den Mächten, die an uns zerren, vor den Stimmen in uns, unseren eigenen Stimmen, aber auch fremden Stimmen, die uns selbst anklagen. Die zu dir sagen, du musst doch eigentlich mehr machen. Du bist doch nichts zu gebrauchen. Und du sollst ein Kind Gottes sein? Pfeile, die uns treffen, die uns wackelig machen. Aber der Glauben, dieses Schild, das spricht uns zu, dass wir zu Gott gehören, dass wir gewollt, geschätzt und geliebt sind. Das ist dieses Schild, was uns schützt vor diesen Anklagen. Dann spricht Paulus noch von zwei Dingen, vom Helm des Heils. Bildlich gesehen ist ja der Helm etwas, was über uns ist, was wir auf den Kopf tragen, also an höchster Stelle. Es zeigt uns, dass wir eben behütet werden von Gott, dass sein Heil auf uns liegt. Aber der Helm, der schützt auch den Kopf. Bildlich gesehen schützt er auch unsere Gedanken, das, was in unserem Kopf vorkommt. Der Teufel will Dinge in unseren Gedanken pflanzen, die dort nicht hingehören. Und der Helm des Heils, der spricht dir eben auch das Heil zu. Der sagt dir, wo du hingehörst. Er spricht dir die Gewissheit zu, ja, die Gewissheit des Heils. Und dieser Helm schützt eben vor diesen Dingen, die dort hinein wollen in deinen Kopf, die sich dort niederlassen wollen und Wurzeln schlagen wollen. Und zuletzt spricht Paulus von dem Schwert. Von dem Schwert, das er mit dem Gotteswort, mit Gottes Wort verbindet. Es ist die einzige Angriffswaffe, die Paulus hier in diesem Text uns aufzeigt. Aber damit ist nicht gemeint, dass wir ständig jedem dieses Schwert um die Ohren schlagen sollen. Ich glaube, das ist zu einfach. Ich glaube, Paulus geht noch tiefer, indem er Gottes Wort mit dem Schwert hier gedanklich verbindet. Ich glaube, es geht vielmehr um eine persönliche Frage für dich und für unser Leben. Es geht um die Frage, wer hat das Sagen in deinem Leben? Auf wen hörst du? Auf wen hören wir in unserem Leben? Wer hat Einfluss in deinem Leben? Und Paulus sagt uns hier, indem er das Wort Gottes mit dem Schwert verbindet, dass wir darum kämpfen müssen. Wir müssen darum kämpfen, dass Gott das Sagen hat in unserem Leben. Dass er hineinkommt in unser Leben mit seinem Wort. Dass sein Wort und seine Weisung, die wir dort drin finden, dass sie in unserem Leben ankommen. Ich glaube, darum geht es hier, wenn Paulus das Schwert mit dem Wort Gottes vergleicht. Es ist ein Kampf. Es geht darum, dass sein Gottes Wort in unser Leben hineinkommt. Dass sein Wort unser Umfeld prägt, unsere Welt, dort, wo wir unterwegs sind. Und das ist ein Kampf. Wer hat das Sagen in deinem Leben? Woher nimmst du Dinge, die dich leiten in deinem Leben? Woher nimmst du die Orientierung in deinem Leben? Paulus sagt uns, dass wir diese Orientierung in Gottes Wort finden. Und damit beendet Paulus diesen Epheserbrief. Nicht ganz. Er grüßt noch Menschen, die ihm wichtig sind dort in der Gemeinde. Aber er endet diesen Brief mit dieser Waffenrüstung. Er sagt uns damit, ihr seid ausgerüstet. Ihr wisst, was ihr habt. Ihr seid gut ausgerüstet für das, was auf euch wartet in eurem Alltag, liebe Gemeinde. Aber er sagt uns auch, und jetzt liegt es an euch, das einzusetzen, es zu tragen. Vom Gürtel bis zum Schwert. Alles anzuziehen. Aber das ist eben auch herausfordernd im Alltag. Im Bild gesprochen, vergessen wir vielleicht manchmal den Gürtel. Haben das Schwert nicht dabei. Das Schild fehlt uns und die Pfeile treffen. Das ist eine Herausforderung. Mein Wunsch ist, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag, in die kommende Woche, dass wir wissen, wie wir ausgerüstet sind. Dass du weißt, was du tragen kannst, welche Waffen du, welche Ausrüstung du bereitgestellt bekommen hast. Das ist mein Wunsch. Ich habe euch gleich, wenn wir ein Lied noch miteinander singen, möchte ich euch Karten geben. Auf diesen Karten ist dieser Vers 13 noch einmal abgedruckt. Dieser Vers, wo Paulus uns auffordert, die Waffenrüstung, die er dann beschreibt, anzuziehen. Diese Karten sollen eine kleine Erinnerung sein an das, was wir in Christus haben und was Paulus hier aufzeigt. Lasst uns die Waffenrüstung anziehen. Mit dem Wissen, wie wir ausgerüstet sind. Und auch mit dem Wissen, wie dieser Kampf aussieht, den wir kämpfen. Amen.